Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch. International. Eine Sendung von Franco Battel. Liechtenstein lebe nur von Banken und Steuerhinterziehung. Dieses Zerrbild entstand in den letzten Wochen wegen der Steueraffäre mit Deutschland. Tatsächlich wird im Fürstentum so viel Geld verwaltet, dass auf jeden der 35.000 Einwohner über 4,5 Millionen Franken kommen. Das ist 8-mal mehr als in der Schweiz. Dass die Bank der Fürstenfamilie im Zentrum steht, macht die Angelegenheit umso delikater, denn nirgendwo sonst in Europa hat der Monarch so viel Macht wie in Liechtenstein. Dies gestützt auf eine Verfassung, die Fürst Hans Adam vorgeschlagen und die das Volk vor genau 5 Jahren angenommen hat. Das Volk habe sich damit selbst entmündigt, sagten damals Verfassungskritiker. Liechtenstein, politisch und wirtschaftlich ein Sonderfall, stark geprägt von der Kleinräumigkeit des Landes, die im Alltag immer wieder spürbar ist. In Vaduz ist vieles kleiner und auch gemütlicher als in anderen europäischen Hauptstädten. St. Florin, die neugotische Kirche von Erzbischof Wolfgang Haas, ist mehr Dorfkirche als Kathedrale. Auch der Sitz der fürstlichen Regierung gleich nebenan ist bescheiden und sieht aus wie das Schulhaus einer größeren Schweizer Gemeinde. Und die Fußgängerzone im Zentrum heißt Städtle. Richtig städtisch ist in Vaduz mit seinen gut 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern eigentlich nur der Autoverkehr. In der Nachbarschaft, in Bug St. Gallen oder im vorarlbergischen Feldkirch, sieht es nicht viel anders aus als hier. Was Liechtenstein aber klar von seinen Schweizer und österreichischen Nachbarn unterscheidet, ist die Staatsform. Mit einem Fürsten, der Macht hat, diese nutzt und der Klartext spricht. Zum Beispiel vor dem Parlament, dem Landtag, als er vor 6 Jahren für die von ihm vorgelegte Verfassung kämpfte.
Man kann mit den Bedingungen des Fürstenhauses einverstanden sein oder nicht. Der Landtag wird sich aber mit der Tatsache abfinden müssen, dass nicht der Landtag, sondern das Fürstenhaus die Bedingungen festlegt, zu denen das Fürstenhaus im Fürstentum Liechtenstein das Staatsoberhaupt stellt. Ist der Landtag mit den Bedingungen des Fürstenhauses nicht einverstanden, so möchte ich ihn bitten, eine Alternative zum Fürstentum Liechtenstein auszuarbeiten und vorzuschlagen.
Eine Alternative, etwa eine Republik Oberrheintal, schlugen die Abgeordneten nicht vor. Und so blieb Liechtenstein ein Fürstentum, als das Volk vor 5 Jahren, nach einem harten, oft verbissenen Abstimmungskampf, der neuen Verfassung mit 64% zustimmte. Einer Verfassung, die außergewöhnlich ist, sagt Andreas Klei, Zürcher Professor für Staatsrecht und ein Kenner des liechtensteinischen Rechts.
Ich glaube, es gibt in ganz Europa keinen Monarchen mit derart umfassenden Machtbefugnissen.
Ohne die Zustimmung, die sogenannte Sanktion von Fürst Hans Adam II. Von und zu Liechtenstein, tritt kein Gesetz in Kraft. Nicht einmal dann, wenn Parlament und Volk dem Gesetz einhellig zugestimmt haben. Mit anderen Worten, sind sich Fürst und Volk nicht einig, zählt die einzelne Stimme des Fürsten mehr als im Extremfall sämtliche Stimmen seines Volkes. Etwas, das es heute in anderen europäischen Monarchien nicht mehr gibt.
Viele Monarchien, auch etwa Großbritannien, haben diese Gesetzessanktion durch die Monarchin oder den Monarchen. In den Monarchien in Europa ist die Entwicklung allerdings so gelaufen, dass die Monarchen zusehends verpflichtet worden sind, die Gesetze zu unterschreiben. Das heißt, es ist nur ein formaler Akt ohne jede inhaltliche Bedeutung. Der Monarch darf sich gar nicht weigern, das zu tun. Anders in Liechtenstein.
Hier hat sich der Monarch schon geweigert, Gesetze zu unterzeichnen oder diktierte gar die Richtlinien der Politik. So drohte Fürst Hans Adam 1992 mit der Entlassung der Regierung und der Auflösung des Parlaments, sollte die Abstimmung über den EWR, den Europäischen Wirtschaftsraum, nicht nach seinen Wünschen durchgeführt werden. Außergewöhnlich ist die fürstliche Machtfülle nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft. Schließlich besitzt das Fürstenhaus mit der LGT, dem Liechtenstein Global Trust, auch die größte Bank im Land. Über 100 Milliarden Franken betreut die fürstliche Bank weltweit. Das ist weit mehr als die Hälfte des gesamten auf liechtensteinischen Banken liegenden Geldes. Über 800 Personen bietet die LGT im Land eine Arbeitsstelle. Ist schon die Staatsform einzigartig in Europa, so ist es diese politisch-ökonomische Doppelrolle erst recht. Kritiker sagen, Interessenkonflikte seien vorprogrammiert und wollen wissen, ob der Fürst hauptsächlich Staatsoberhaupt oder doch zuerst Bankier sei. Fürst Hans Adam beteuert, wie schon sein Vater Franz Josef habe er stets die Landesinteressen in den Vordergrund gestellt.
Wir haben uns natürlich auch, ich habe mir das auch schon überlegt, sollen wir die Bank hier verkaufen, um also dem Vorwurf zu entgehen, dass da hier unter Umständen Interessenskonflikte entstehen. Aber das würde hier in der Bevölkerung nicht verstanden werden. Das habe ich also auch sondiert. Und man würde das als Misstrauensvotum empfinden, des Fürstenhauses gegenüber diesem Finanzplatz hier in Liechtenstein. Also deshalb habe ich das auch nie weiter verfolgt.
Diese Aussage machte der Fürst gegenüber Schweizer Radio DRS noch bevor die Steueraffäre Liechtenstein erschütterte. Heute stellt sich die Frage nach Interessenkonflikten noch schärfer, denn viele der deutschen Steuerflüchtlinge sind Kunden der fürstlichen Bank. Sie haben ihr Geld über die LGT Treuhand in liechtensteinische Stiftungen eingebracht und damit vor dem deutschen Fiskus versteckt. Über die LGT ist das Fürstenhaus direkt in die Steueraffäre verwickelt und kann sich gar nicht unbefangen dazu äußern. Und gerade jetzt ist Liechtenstein daran, sein Stiftungsrecht grundlegend zu überarbeiten. Dabei ist die Fürstenfamilie über die Bank direkt im Stiftungsmarkt tätig und verdient auf diese Weise sehr viel Geld. Gleichzeitig ist es wiederum der Fürst, der das Stiftungsrecht über seine starke politische Stellung maßgeblich beeinflusst. Ursula Wachter ist Anwältin in Vaduz. Sie gehört dem Präsidium der Liechtensteinischen Demokratiebewegung an, die den Einfluss des Fürsten beschränken will. Ursula Wachter kritisiert die Doppelrolle des Fürsten gerade am Beispiel der Revision des Stiftungsrechts. Der Fürst sei Partei.
Ja, also da kann man sagen, dass der Fürst im gleichen Boot sitzt wie die anderen Finanzdienstleister. Deshalb wird hier wahrscheinlich darauf vertraut, dass der Fürst ein Stiftungsrecht sanktioniert, das eben allen Finanzdienstleistern entgegenkommt und dem Finanzplatz nützt.
Klaus Wanger ist Präsident des Landtages. Die Frage, ob der Fürst nun zuerst Bankier oder zuerst Staatsoberhaupt sei, empfindet er als überflüssig.
Der Fürst nimmt seine Aufgaben als Staatsoberhaupt wahr. Ich muss Ihnen einfach sagen, das sind völlig absurde Ideen, die jetzt vielleicht von woher auch immer in den Mittelpunkt gestellt werden, es wären private Interessen. Der Fürst nimmt seine Aufgaben als Staatsoberhaupt wahr und das muss nun einfach klar und abschließend zur Kenntnis genommen werden.
Formell gibt es tatsächlich eine Rollenteilung. Die fürstliche Bank wird nicht von Hans Adam geleitet, sondern von seinem zweitgeborenen Sohn, dem Prinzen Max. Und auch die Staatsgeschäfte übt der Fürst seit 2004 nicht mehr selber aus, sondern hat sie seinem erstgeborenen Sohn Alois, dem Erbprinzen, übertragen. Trotzdem ist und bleibt Fürst Hans Adam das Oberhaupt der Familie. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Fäden bei ihm zusammenlaufen und der Fürst in entscheidenden Fragen das letzte Wort hat. So wie es das Hausgesetz der Familie Liechtenstein regelt. Regierungschef Ottmar Hasler bestreitet den Interessenkonflikt nicht grundsätzlich. Er rechtfertigt ihn aber damit, dass die Vermischung von Interessen im Kleinstaat Liechtenstein sozusagen symptomatisch sei.
In unserem Milizsystem haben wir das natürlich öfters einmal, sei das nun bei den Parlamentariern, entweder gehen sie einem Beruf nach oder haben ein eigenes Geschäft. Und bis vor kurzer Zeit war es in der Regierung durchaus auch so, dass es nebenamtliche Regierungsräte gab, die dann ebenfalls zum Beispiel angestellt waren in einer Firma.
Der Staatsrechtler Andreas Klei von der Universität Zürich lässt diese Argumentation nicht gelten.
Das ist in keiner Art und Weise zu vergleichen, denn es ist ja gewollt in der parlamentarischen Demokratie, dass die Parlamentarier Interessenvertreter sind. Die sollen ja ihre Interessen, ihren Beruf, ihre Gewerkschaft, ihren Verband etc. vertreten. Das ist ja gewollt. Ist ja überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Fürsten, der Eigentümer ist einer Bank mit mehreren tausend Arbeitsplätzen, der eine ganz andere Stellung hat als ein pluralistisch zusammengesetztes Organ wie der Landtag, also das Parlament oder die Regierung.
Wie stark der Fürst das Stiftungsrecht beeinflusse und ob er Interessenkonflikten ausgesetzt sei, wisse man nicht.
Allein schon der Verdacht, dass es geschehen könnte, vielleicht geschieht es nicht, aber der Verdacht ist eben nicht von der Hand zu weisen, ist schon äußerst gefährlich. Und wenn diese Steueraffäre sich noch ausweitet, könnte das zu einem ganz ernsthaften Problem für Liechtenstein werden, dass eben die Glaubwürdigkeit des Staates an und für sich fundamental untergraben wird. Ich würde das sehr bedauern.
Dabei war das Verhältnis zwischen dem Fürst und seinem Staat während Jahrhunderten lose, distanziert. Der Fürst residierte im fernen Wien, im Rheintal ließ er sich äußerst selten blicken. Denn die Familie Liechtenstein hat ihre Wurzeln in der Donaumonarchie, im heutigen Österreich und in Tschechien. Dort besaß die Familie Burgen, Schlösser, Ländereien, vor allem Wald. Dies änderte sich erst 1938, als die Nationalsozialisten Österreich einnahmen. Der Fürst rettete sich nach Vaduz und erstmals in der Geschichte Liechtensteins residierte er im Land. Nach dem Zweiten Weltkrieg enteignete die Tschechoslowakei einen großen Teil des fürstlichen Vermögens. Die Familie Liechtenstein geriet gar in finanzielle Not und musste, um an Geld zu kommen, Gemälde der berühmten fürstlichen Kunstsammlung verkaufen. Unterdessen hat sich dies vor allem wegen der munter sprudelnden Geldquelle LGT gründlich geändert. Das Vermögen der fürstlichen Familie wird heute auf 8 Milliarden Schweizer Franken geschätzt. Trotzdem schmerzt der Verlust der Ländereien in Tschechien und der Slowakei die fürstliche Familie noch immer. Um den verlorenen Besitz zurückzuerhalten, zog der Fürst von Gericht zu Gericht, ohne Erfolg. Im Jahr 2003, als Tschechien und die Slowakei dem europäischen Wirtschaftsraum EWR beitreten wollten, brach der Konflikt erneut auf. Und wieder vermischten sich fürstlich private und öffentlich liechtensteinische Angelegenheiten, sagt Ursula Wachter von der Demokratiebewegung.
Das ist schon das Problem, dass man nie weiß, welche Interessen werden vom Fürstenhaus verfolgt. Wenn man jetzt auch zum Beispiel sieht, als damals Liechtenstein den EWR-Erweiterungsvertrag nicht unterzeichnet hat, zuerst. Da ging es ja in erster Linie um die Interessen des Fürstenhauses im Zusammenhang mit Tschechien und der Slowakei.
Das Manöver scheiterte, das Fürstenhaus erhielt keine Entschädigung. Was die Demokratiebewegung als eine Vermischung von privaten und öffentlichen Interessen kritisiert, sieht Regierungschef Hasler als ganz normalen Vorgang.
Wenn liechtensteinische Staatsbürger und nicht nur das Fürstenhaus als Staatsbürger deutscher Nationalität bezeichnet wurden und unter diesem Titel Vermögen enteignet wurde, dann ist es natürlich im höchsten Interesse des Staates, dass das einmal richtig gestellt wird.
Der Staat habe sich in ähnlichen Fällen auch für andere Bürger eingesetzt. Szenenwechsel. Die beiden Kabarettisten Marco Schädler und Matthias Ospelt treten im Schlössle-Keller in Vaduz auf. Weil das kleine Land keinen TV-Sender hat, machen die beiden halt selber ein bisschen Fernsehen. Klar, dass dabei auch die Fürstenfamilie ihr Fett abbekommt.
Verehrtes Publikum, Sie wissen es, ich weiß es, der Bürgermeister weiß es. Vaduz ist die Residenz mit Herz. Und da überrascht es ja auch nicht, dass es in einer Residenz mit Herz auch einen residierenden Prinzen der Herzen gibt. Und Schlössle TV hat diesen Prinz der Herzen aufgesucht und ihn gebeten, dass er sich bitte unter sein Volk mischen möge. Bitte, Herr Schädler, Film ab!
Und der schöne Prinz der Herzen mischt sich unters Volk, verküsst offensiv seine Untertanen, ob sie dies nun wollen oder nicht. Natürlich ist das eine Karikatur, denn das Fürstenhaus pflegt die vornehme Zurückhaltung, ist alles andere als leutselig, selbst wenn die Fürstin und die Erbprinzessin in Altersheimen Hände schütteln. Trotz Satire und teilweise ätzender Kritik, selbst die Demokratiebewegung will keine Revolution im Land. Das eher erstaunliche Geständnis von Ursula Wachter.
Ich bin eher Monarchistin, also an der Staatsform wollen wir natürlich nichts ändern, aber wir wollen sicherlich die Rechte des Volkes stärken.
Im Lande gäbe es kaum jemanden, der die Monarchie abschaffen wolle. Paul Vogt ist im 25-köpfigen Landtag einer von drei Oppositionspolitikern. Auch er kritisiert die umfassende Macht des Fürsten. Von der Abschaffung der Monarchie will aber auch er nichts wissen.
Ein Problem dieses Landes ist, dass es sehr klein ist und deshalb nichts Besonderes hat. Wenn man einfach durch diese Dörfer geht hier in unserem Land, dann sind das Dörfer, die nichts Besonderes vorzuweisen haben. Das ist eine Architektur wie überall, auch wenn man heute sehr viel Geld investiert in Neubauten. Aber es ist nichts Besonderes da, das sich auszeichnen würde gegenüber der Schweizer oder der Vorarlberger Nachbarschaft. Und in dieser Situation ist eben die Monarchie etwas Besonderes, etwas, was eine nationale Identität verleiht, etwas, was uns unterscheidet von der Nachbarschaft.
Würde der Monarch seine politische Macht zurückhaltend ausüben oder gar ganz darauf verzichten, er hätte keine Gegner mehr. Hans Adam denkt aber nicht daran, dies zu tun.
Wie ich vorher erwähnt habe, zu 100% eigentlich bei der Verfassungsabstimmung hat sich das liechtensteinische Volk dagegen ausgesprochen, dass also die Rolle des Fürsten auf reine Repräsentationsaufgaben beschränkt wird. Umgekehrt haben wir auch im Fürstenhaus die Meinung vertreten, dass für uns Repräsentationsaufgaben nicht in Frage kommen. Wir möchten nicht unbedingt überall in den Medien stehen, wie das zum Teil in anderen Monarchien der Fall ist, sondern wenn man der Meinung ist, dass das Fürstenhaus oder der Fürst hier keine politischen Aufgaben wahrnehmen soll, dann sind wir ganz glücklich, wenn wir uns wiederum auf die Rolle zurückziehen können, wie sie von 1938 der Fall war, wo der Fürst im Ausland lebte und sich auf andere Aufgaben konzentriert hat und nicht hier unbedingt auf die Rolle des Staatsoberhauptes.
Aber das Volk wünsche es, dass er regiere und seine Macht nutze. Und eben der Finanzplatz wünsche, dass das Fürstenhaus auch die Bank behalte. Der Fürst versucht also, seine politische und wirtschaftliche Macht durch die Zustimmung des Volkes oder im Falle der Bank des Finanzplatzes zu legitimieren. Dazu gehört es, dass die Verfassung von 2003 festschreibt, wie das Volk dem Monarchen das Misstrauen aussprechen kann. Und die Verfassung regelt gar, wie das Volk die Monarchie ganz abschaffen könnte, nämlich durch eine Volksinitiative.
Ich sehe das als eine passive Legitimation, die auf Widerruf gewährt wird. Und wo es halt beiden Seiten offen steht, zu sagen, halt, wir möchten einen Vertrag kündigen. Der Vertrag ist die Verfassung und da ist jetzt auch eine Auflösklausel drinnen, die es eben, wie gesagt, beiden Seiten ermöglicht, diesen Vertrag zu kündigen.
Der Zürcher Staatsrechtsprofessor Andreas Klei hält von dieser Auflösklausel wenig.
Es handelt sich, wenn man das so ganz naiv lesen würde, quasi um neue Volksrechte, also politische Rechte des Volkes, dass es eben das Misstrauen aussprechen kann gegenüber dem Fürsten oder sogar ein Verfahren einleiten kann auf Abschaffung der Monarchie. In der Sache ist es allerdings so, dass diese beiden Verfahren faktisch nicht durchführbar sind. Also sie funktionieren nicht. Wenn man das an die Hand nehmen würde, würde das Verfahren in irgendeiner Stelle gelähmt und würde stillestehen. Also es sind im Grunde genommen illusionäre Rechte.
Das Verfahren sei zu kompliziert, weil es mehrere Abstimmungen erfordere. Direktdemokratische Rechte aber müssten einfach und für jedermann verständlich sein. Und genau dies sei in der geltenden Verfassung nicht der Fall. Klei stört sich aber noch an einem weiteren Punkt.
Der Fürst ist einer der größten und bedeutendsten Arbeitgeber, er selbst mit seiner Bank. Jetzt muss man sich vorstellen, dass also die Stimmbürger da hingehen und mit Namen und Adressen auf der Liste unterschreiben, ein Verfahren auf Abschaffung oder Misstrauen gegenüber dem Fürsten. Das wird allein schon nicht beginnen können, weil die wirtschaftliche Macht des Fürsten unerhört groß ist. Es wird doch niemand vernünftigerweise seinen Lebensunterhalt riskieren.
Dass die liechtensteinische Verfassung in einem ganz zentralen Punkt nicht funktioniert, bestreitet Regierungschef Ottmar Hasler. Räumt aber immerhin ein, das Spiel der Kräfte zwischen Fürst, Volk, Parlament und Regierung sei komplex.
Insgesamt ist es eine sehr anspruchsvolle Staatsform, denn sie ist auf Konsens hin angelegt. Weil einzelne Staatsorgane stark genug sind, um ein Handeln zu verhindern, und zu wenig stark, um ein Handeln allein durchsetzen zu können.
Und Oppositionspolitiker Paul Vogt geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, das politische System in Liechtenstein funktioniere nur in guten Zeiten.
Ich befürchte, dass wenn hier die wirtschaftliche Situation des Landes schlechter ist, wenn es hart auf hart geht, dann brechen diese Konflikte erneut auf.
Trotzdem müsse man mit dieser Verfassung weiterleben.
Ich denke, dass es sehr schwierig ist, im Moment die Verfassungsfrage neu zu formulieren, wieder aufs Tapet zu bringen. Das ist unpopulär, sondern man muss hier auch als Politiker ein bisschen auf die Stimmung im Volk Rücksicht nehmen und das hemmt natürlich auch.
Grüße aus Liechtenstein, Grüße aus der Heimat, im schönen Unterland, dort sind wir zu Haus. Einmal in Liechtenstein fühlst du dich so wohl.
Sich so wohl fühlen in Liechtenstein, heißt es in diesem volkstümlichen Schlager. Dass die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner ein glückliches Volk sind, ist unbestritten. Daran ändern auch die Steueraffäre mit Deutschland und die Verunsicherung auf dem Finanzplatz wenig. Denn der Wohlstand im Land ist groß und hängt längst nicht nur vom Finanzplatz ab. Gewerbe und Industrie tragen noch immer mehr zum Volkseinkommen bei als Banker und Treuhänder. Liechtenstein hat seit dem Zweiten Weltkrieg einen wohl beispiellosen Wirtschaftsboom hinter sich, ist viel schneller gewachsen als der auch nicht gerade arme Nachbar Schweiz. Dabei hat dem Land auch seine Kleinheit geholfen. Liechtenstein muss viele staatliche Leistungen gar nicht selber erbringen, sondern bezieht diese aus dem Ausland, oft kostenlos oder zu einem günstigen Preis. So wird etwa der Abfall in der Schweiz verbrannt. Auch ein Gefängnis hat das Land nicht. Wer vom fürstlichen Gericht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, sitzt diese in einem österreichischen Gefängnis ab. Auch eine Armee unterhält das Land nicht, es hat keine Universität, keinen Flughafen. Der Staat ist klein und schlank. Diese Kleinheit bringt aber auch Nachteile, vor allem wenn es um die Ausübung der demokratischen Rechte geht. So gibt es im Land mit seinen 35.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zwar drei Parteien, doch die Unterschiede zwischen den beiden dominierenden Parteien sind äußerst gering, sagt Landtagspräsident Klaus Wanger.
In der Ideologie, und das scheint mir entscheidend, sind sowohl die Vaterländische Union wie die Fortschrittliche Bürgerpartei bürgerliche Parteien.
Beide Großparteien bringen es auf fast 90% der Stimmen und bilden meist eine große Koalition. Beide sind für das Bankgeheimnis, beide wollen weiterhin ein Stiftungsgesetz, das viel Anonymität bietet, und beide sind fürstentreu. Wer bei welcher Partei ist, entscheiden nicht die Themen, sondern die Familien. Zwar ist es weniger strikt als früher, aber noch immer wird man in Liechtenstein sozusagen in eine Partei hineingeboren. Einzig die Freie Liste bietet politische Kontraste. Sie existiert erst seit 1985 und hat ein Programm, das sich wohl am ehesten mit den Farben Rot-Grün charakterisieren lässt. Allerdings hat die Freie Liste wenig Einfluss und war bisher stets in der Opposition. Wenig Vielfalt auch bei den Medien. Liechtenstein ist zu klein, als dass der freie Markt einen TV-Kanal, einen Radiosender oder Tageszeitungen tragen könnte. Die Folge davon ist, einen liechtensteinischen Fernsehsender gibt es nicht, das Radio und die beiden Tageszeitungen sind maßgeblich von staatlicher Unterstützung abhängig und werden von der Vaterländischen Union bzw. der Fortschrittlichen Bürgerpartei kontrolliert, denen sie als Sprachrohr dienen. Andere Meinungen kommen zu kurz, sagt Oppositionspolitiker Vogt.
Bei uns sind die Verhältnisse so klein, dass oft ein Telefonanruf aus der politischen Zentrale einer Partei in die Redaktion ausreicht, um Artikel zu verhindern oder Artikel in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Das ist jetzt gang und gäbe, das passiert jeden Tag. Wir haben auch die Situation, dass Pressemitteilungen der Regierung in der Regel unkommentiert und ungekürzt so veröffentlicht werden.
Vogts Freie Liste kann ihre Standpunkte dagegen nur in der Rubrik Leserbriefe verbreiten. Kontroverse Debatten werden oft abgewürgt und kritische Fragen zum Fürstenhaus, zur katholischen Kirche oder zum Stiftungsrecht sind tabu. Das merkt auch der ausländische Journalist. Bei Recherchen stößt man bald einmal auf den Satz: «Ich sage schon etwas, aber nur, wenn mein Name nicht genannt wird.» Ein grundsätzliches Problem, sagt Ursula Wachter von der Demokratiebewegung.
Es ist etwas schwierig, in so einem kleinen Land Demokratie auch wirklich zu leben. Es fängt mit der Meinungsäußerungsfreiheit an. Jeder kennt jeden und man schießt eigentlich immer gleich einmal auf die Person. und hört weniger das, was sie zu sagen hat. Und das ist sicher ein Manko.
Das zeigt sich gerade jetzt in der aktuellen Steueraffäre mit Deutschland. Wer den Mut hat, eine andere Meinung zu vertreten, für den kann es schnell einmal ungemütlich werden. Wie der Fall Egon Matt zeigt. Der Präsident der Freien Liste hatte in der Steueraffäre Verständnis für die deutsche Position gezeigt und wurde darauf vom Chefredakteur der größten Zeitung, dem Vaterland, als Nestbeschmutzer beschimpft. Kein Einzelfall, sagt Ursula Wachter.
Also es gibt halt immer gleich diesen Liebesentzug. Wenn irgendjemand etwas sagt, was nicht ins Konzept passt, dann wird man immer gleich gestraft. Also man bekommt keine Aufträge, man wird ausgegrenzt, man wird vom Fürsten irgendwie in einem Leserbrief verunglimpft. Und es ist sehr schwierig.
Viele sind im Land familiär, freundschaftlich und beruflich miteinander verbunden oder gar voneinander abhängig. Was Banken und Stiftungen in Liechtenstein ihren Kunden so reichlich bieten, nämlich Anonymität und Diskretion, gerade daran mangelte es der Politik. Zusammen mit der starken Stellung des Monarchen erschwert dies die demokratische Auseinandersetzung im Land.